Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Egal ob Schweinebäuche, Orangensaft, Sojabohnen oder Weizen, egal ob Holz, Gas, Öl oder auch klassische Metalle wie Aluminium oder Kupfer. All diese Dinge haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind Rohstoffe, die auch an der Börse handelbar sind. Doch anders als bei Aktien, Anleihen und ETFs gibt es bei Rohstoffinvestments einige doch eher ungewöhnliche Besonderheiten, die zu beachten sind. Welche das sind, das wollen wir in diesem Podcast verraten, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, wo kaufst du denn lieber deinen Orangensaft, Karl? An der Börse oder im Supermarkt?
Du bist echt ein Scherzkeks,
Andreas. Manchmal. Hm?
Ja, an der Börse, das musst du doch wissen, da muss man viel zu große Mengen abnehmen. Und das auch noch, wenn du Pech hast auf Termin. Und dann kriegst du auch nur Orangensaftkonzentrat. Und du müsstest dann 6,8 Tonnen mindestens abnehmen. Das ist nämlich die kleinste Kontraktmenge. Also ich kaufe, wenn, mein Orangensaft auch im Supermarkt, so wie du.
Aber ihr seid doch eine große Familie, Karl. Das könnte doch hinkommen in etwa, oder?
Nein, das klappt nicht.
Okay, also Supermarkt, da ist deutlich einfacher. Und damit sind wir schon mittendrin im heutigen Thema. Karl, warum ist es so kompliziert, in Rohstoffe zu investieren?
Naja, also eigentlich ist das gar nicht so kompliziert. Das Problem ist, dass Rohstoffe im Gegensatz zu Anlagen wie Aktien oder Anleihen bei ihrer Lagerung und bei ihrem Transport teilweise erhebliche Kosten produzieren. Manchmal müssen sie sogar versichert werden, was zusätzliche Kosten verursacht. Dazu kommt, dass zum Beispiel Agrarrohstoffe verderben können, was die Sache auch nicht gerade einfacher macht. Und wenn du das bedenkst, wird, glaube ich, nachvollziehbar, dass die Verpflichtung zur Lieferung, aber auch zur Abnahme speziell bei Rohstoffen eine große Rolle spielt und manchmal auch richtig ein Problem machen kann. All diese Aspekte müssen also beim Handel mit Rohstoffen berücksichtigt werden. Und zwar egal, ob es um den direkten Rohstoffhandel geht oder ob das Ganze in irgendwelche Finanzprodukte verpackt ist, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen werden.
Also verstehe ich richtig, wenn ich 10.000 Liter Orangensaft oder eben auch 10 Barrel Öl kaufe, muss ich diese im Extremfall auch abnehmen und im heimischen Keller ist da in der Regel ja auch nicht allzu viel Platz für, jedenfalls bei mir ist es so. Und dann habe ich schon mal ein Lagerproblem. Aber lass uns doch mal konkret werden, Karl, inwieweit beeinflusst das alles jetzt den Rohstoffhandel, sprich wie läuft das genau ab?
Die wichtigste Besonderheit ist, dass der Rohstoffhandel in der Regel auf Terminmärkten stattfindet. Es gibt zwar auch den sogenannten Kassa- oder Spotmarkt, der ist aber im Vergleich zum Terminmarkt nicht so bedeutend. Im Gegensatz zu einem Kassageschäft, wo alles sofort abgewickelt wird, wird bei einem Termingeschäft zwar der Preis sofort vereinbart, aber es wird erst zu einem späteren, exakt festgelegten Zeitpunkt geliefert und bezahlt. Und daher gibt es in der Regel auch einen Unterschied zwischen Spotkurs und dem Terminkurs. Beispielsweise liegt der Spotpreis pro Barrel Öl für die sofortige Lieferung aktuell bei 70 US-Dollar und der Terminpreis für die Lieferung in 3 Monaten bei 75 US-Dollar. Für die wichtigsten Rohstoffe gibt es Termingeschäfte in stark standardisierter Form. Dann nennt man sie Futures oder Futures-Kontrakte. Die Standardisierung ist von Rohstoff zu Rohstoff natürlich völlig unterschiedlich und manchmal richtig kompliziert. Sie bezieht sich aber vor allem auf natürlich die Qualität, die Menge und natürlich auch die Fälligkeit. Diese Art der Standardisierung erleichtert natürlich den Handel und hat zugleich den Vorteil, dass Futures dadurch auch an einer Terminbörse notiert werden können.
Also bei Futures gibt es dann da auch eine Abnahme oder auch eine Lieferverpflichtung?
Ja, die gibt es auch bei Futures. Man kann sie aber umgehen, indem man den Kontrakt vor Fälligkeit glattstellt, so nennt sich das im Fachjargon, und einen neuen Kontrakt mit einer längeren Laufzeit erwirbt. Im Fachjargon heißt das Rollen von Futures. Es ist aber letztlich nichts anderes als die Verlängerung seiner Rohstoffposition. Termingeschäfte und Futures werden vor allem von denen genutzt, die die Rohstoffe auch tatsächlich benötigen, wofür auch immer. Für private Anleger, die einfach in Rohstoffe investieren wollen, aber nie auch nur daran denken, sie einmal wirklich abzunehmen, sind weder Termingeschäfte noch Futures sinnvoll. Für sie wurden spezielle Finanzinstrumente geschaffen, die ihrerseits in die Futures investieren, gleichzeitig das Finanzinstrument aber so zuschneiden, dass es auch für Privatanleger investierbar ist.
In der Vorbereitung auf den heutigen Podcast, Karl, bin ich auf Begriffe wie Contango und Backwardation gestoßen. Ich gebe zu, ich habe mal gewusst, worum es dabei geht. Aber nochmal, ich habe es schlichtweg vergessen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das sind schon schöne Begriffe, ne? Contango und Backwardation. Ja, das ist aber eigentlich ganz einfach. Terminkontrakte, aber auch Futures gibt es ja für die unterschiedlichsten Fälligkeiten. Es gibt also für ein und denselben Future unterschiedliche Kurse, je nachdem, wann er fällig ist. Contango und Backwardation sagen jetzt nur etwas darüber aus, ob die Terminkurse niedriger oder höher sind als die Spotkurse. Der Regelfall ist eine Contango-Situation. Preise für spätere Lieferungen sind höher als die für die Sofortlieferung. Über die Gründe haben wir ja schon gesprochen, weil es etwas kostet, Rohstoffe zu lagern, womöglich auch noch zu versichern. Und dazu kommen noch Zinsopportunitätskosten dazu. Im Fachjargon fasst man diese Aufschläge alle als sogenannte Cost of Carry zusammen.
Ich weiß, Karl, du hast immer super Beispiele. Und da die Situation hier vielleicht auch nicht ganz so einfach zu verstehen ist, kannst du nochmal vielleicht mit einem Beispiel aus dem normalen Leben erklären, warum wegen Lagerkosten der Terminkurs größer als der Kurs ist, wenn ich es sofort kaufe?
Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns ein Beispiel nehmen. Angenommen, du hast einen alten LKW bei dir rumstehen, den du verkaufen willst. Es liegt dir ein Angebot über 30.000 Euro vor. Aber irgendwie traust du dem Interessenten nicht über den Weg. Jetzt kommt ein zweiter Interessent und will den LKW auch haben, aber er will ihn erst in einem Jahr abholen, auch erst in einem Jahr bezahlen. Er will ihn also auf Termin kaufen. Die Frage ist, wie viel du dafür verlangen sollst. Nehmen wir an, der LKW steht in einer Garage, für die du pro Jahr 1.500 Euro bezahlen musst. Das heißt, wir haben schon mal Lagerkosten von 1.500 Euro pro Jahr. Gleichzeitig würdest du ja den Kaufpreis ja erst in einem Jahr bekommen. Es würden also beim Zins von 5% pro Jahr Zinsopportunitätskosten in Höhe von 31.500 mal eben diese 5% ist gleich 1.575 Euro entstehen. Insgesamt wären die Cost of Carry, also 1.500 für die Halle und 1.575 Euro für den Zins zusammen, also 3.075 Euro. Die müsstest du auf den Kassapreis aufschlagen. Dann könnte es dir im Grunde genommen egal sein, ob du auf Termin oder sofort verkaufst. Der Terminkurs wäre dann 33.075 Euro. Das Beispiel macht deutlich, warum die Preise normalerweise umso höher sind, je weiter der Liefertermin in der Zukunft liegt. Weil die Cost of Carry normalerweise positiv sind. In dem Fall spricht man auch von einer steigenden Terminpreiskurve. Aber es gibt natürlich auch Rohstoffe, zum Beispiel Gold, bei denen Lagerkosten keine so große Rolle spielen. Dann ist der Unterschied auch nicht so groß. Umgekehrt der Fall und eher die Ausnahme ist die Backwardation. Terminkurse sind also niedriger als die Spotkurse. Dann hätten wir eine fallende Terminpreiskurve. Aber wie gesagt, die kommt eher seltener vor und ist von kurzfristiger Natur und ist die Konsequenz in der Regel von irgendwelchen Marktverwerfungen, die zum Beispiel bei Lagerkapazitäten auftreten können.
Ja, und da gibt's manchmal auch ganz verrückte Geschichten, Karl. Da gab's doch mal am Ölterminmarkt, ich meine, das war zu Beginn der Corona-Zeit, eine Situation, da ist der Ölpreis sogar kurzzeitig negativ gewesen. Sprich, wer Öl gekauft hat, hat obendrauf noch Geld geschenkt bekommen. Wie kann das denn bitte schön sein? War das eine solche Verwerfung, wie du das nennst?
Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Es hat ja auch weltweit große Wellen geschlagen, war überall in den Medien zu lesen. Aber dabei ging es um einen ganz speziellen Terminkurs, nämlich den Kurs des Future Contractors of US-Öl der Sorte WTI, der im Mai fällig war. Der rutschte tatsächlich am 20. April 2020 um knapp $40 in Minus, aber nicht der Ölpreis allgemein, sondern nur der Kurs dieses einen Kontraktes. Der Spotpreis zum Beispiel ist immer positiv geblieben. Das heißt, Das Ganze war eine extreme Situation der Backwardation. Du erinnerst dich, das heißt, dass dann die Terminkurse niedriger sind als die Kassakurse. Der Hintergrund des Ganzen war die Corona-Krise. Die führte ja zu einem massiven Konjunktureinbruch. Damit war auch die Nachfrage nach Öl drastisch reduziert. Gleichzeitig gab es ein viel zu hohes Ölangebot auf dem Markt. Die Erdöllager, insbesondere in den USA, waren nahezu voll. Es lagen sogar schon viele Öltanker als Zwischenlager voll beladen vor der US-Küste vor Anker. Händler wollten unter allen Umständen vermeiden, kurzfristig Öl abnehmen zu müssen, weil das extrem hohe Lagerkosten auf weiteren Tankern zur Folge gehabt hätte. Wie gesagt, die normalen Lager an Land waren schon voll. Händler mussten also ihre Kontrakte, koste was es wolle, loswerden, um nicht zur physischen Abnahme des Öls verpflichtet zu werden und damit zu einer Lagerung genötigt zu werden, die im Prinzip gar nicht mehr darzustellen war. Der Preissturz betraf speziell die kurzfristigen Kontrakte und war auch nur von ganz kurzer Dauer.
Karl, Privatkunden investieren jetzt sicher nicht in solche Futures. Wir haben über die Verwerfungen gehört, da steckt eine Menge Wissen auch hinter, um genau dann in solchen Extremsituationen das Richtige zu machen. Was für Anlageprodukte sind das denn dann letztendlich, in die wirklich investiert wird? Und lassen sich Rohstoffe dabei auch breit streuen?
Hier muss man unterscheiden, ob man in einen einzelnen Rohstoff investieren will oder in einen Rohstoffkorb. Bei einzelnen Rohstoffen ist das Produkt der Wahl ein sogenannter ETC, Exchange Traded Commodity. Das ist sehr eng mit dem ETF verwandt. Erstens, weil es ein börsengehandeltes Produkt ist und zweitens, weil es einem Rohstoffpreis folgt, so wie der ETF einem Index. Im Gegensatz zu ETF sind die ETC aber kein Sondervermögen. Es gibt also keinen Schutz des Anlagebetrages, wenn der Produktanbieter pleite geht. Warum es für einzelne Rohstoffe keine ETFs gibt, hat einen rechtlichen Grund. In Deutschland sind nämlich keine Fondskonstruktionen erlaubt, denen nur ein einzelner Basiswert zugrunde liegt. Darum ist die rechtliche Form die eines Investmentzertifikats, das heißt Schuldverschreibung mit dem entsprechenden Emittentenrisiko. Bei mehreren Rohstoffen sieht die Sache anders aus. Dann sind wir bei Rohstoffindizes und entsprechenden ETFs mit allen damit verbundenen Vorteilen. Vor allem ist dadurch ein breit gestreutes Rohstoffinvestment möglich.
Karl, du hast vorhin schon mal vom Rollen gesprochen. Das habe ich mir doppelt gemerkt. Erstens, weil du das so schön aussprechen kannst als alter Franke. Rollen von Futures.
Rollen, ja.
Genau. Aber im Ernst, da gibt's ja auch in dem Zusammenhang sogenannte Rollkosten, die berücksichtigt werden müssen. Was hat's damit auf sich?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Andreas, der bei Privatanlegern immer wieder zu Irritationen führt. Rollkosten entstehen dann, wenn die Terminkurse höher sind als die Kassakurse beziehungsweise langlaufende Kontrakte teurer sind als kurzfristige. Und das ist ja der Normalfall. Dann kostet nämlich jede Kontraktverlängerung richtig Geld. Und solche Verlängerungen braucht man natürlich bei allen Rohstoffanlagen für Privatleute. Die wollen ja die Rohstoffe nicht wirklich haben. Und lass uns mal dazu ein Beispiel machen. Angenommen, du kaufst ein Fass Öl auf Termin, lieferbar in einem Jahr. Terminpreis 107 Euro, der Kassapreis ist 100 Euro, also eine klassische Contango-Situation. Und nehmen wir mal an, die Preise verändern sich nicht. Das heißt, du bist verpflichtet, in einem Jahr das Öl für 107 Euro abzunehmen. Gleichzeitig willst du den Kontrakt aber in einem Jahr verlängern. Das heißt, du kaufst einen neuen Terminkontrakt für 107 Euro. Für das Öl aus dem alten Kontrakt bekommst du dann aber am Kassamarkt nur 100 Euro. Es entstehen also Rollkosten in Höhe von 7 Euro. Und solche Rollkosten hast du auch bei standardisierten Terminkontrakten in Futures. Und deshalb werden sie auch den Anlegerinnen und Anlegern von Rohstoff-ETCs und ETFs in Rechnung gestellt, weil die ihrerseits ja in Futures investieren. Wie gesagt, Anleger sind dadurch oft irritiert. Warum? Das zeigt uns das Beispiel auch. Denn da hatten wir ja angenommen, dass sich die Preise nicht verändern. Das heißt, der Ölkassapreis bleibt bei 100 Euro und der Terminpreis bei 107 Euro. Und das bekommen die Kunden auch in der Tagesschau zu hören. Ölpreis unverändert bei 100 Euro. Gleichzeitig verlieren sie aber mit ihrer Rohstoffanlage 7 Euro. Und das ist oftmals schwer zu verstehen.
Absolut, klar. Weil wenn der Preis gleich bleibt, ich trotzdem Geld verliere, ist das natürlich ein bisschen blöd, gebe ich dir recht. Könnte man denn am Ende nicht auch direkt in Aktien von Rohstoffunternehmen investieren, um genau dieses Problem zu umgehen?
Das ist natürlich immer eine Möglichkeit, aber es sollte auch klar sein, dass man in einer ganz anderen Anlageklasse unterwegs ist. Hier ist man neben den Rohstoffpreisen auch sehr abhängig von unternehmerischen Risiken. Wer in Rohstoffe investiert, möchte aber in der Regel die reine Preisentwicklung mitnehmen.
Verstehe ich, klar, logisch. Aber mal ganz unabhängig von der offensichtlichen Komplexität von Rohstoffinvestments, Karl, sollte man denn überhaupt in Rohstoffe investieren? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man da gerade bei Grundnahrungsmitteln ziemlich schnell in einem moralisch-ethischen Dilemma steckt.
Ja, mein Rat ist es nicht, in Rohstoffe zu investieren, denn auch wenn von vielen etwas anderes behauptet wird, letztlich ist es reine Spekulation. Rohstoffe sind für sich genommen ja nicht produktiv. Sie schütten ja auch keine laufenden Erträge wie Zinsen oder Dividenden aus. Bei Aktien dagegen arbeitet das investierte Geld in den Unternehmen. Es wird etwas produziert oder Dienstleistungen erbracht. Das passiert bei einer Rohstoffanlage nicht oder erst, wenn sie in Unternehmen produktiv verarbeitet werden. Wenn es aber unbedingt reine Rohstoffe sein sollen, dann sollte man zumindest auf eine breite Streuung achten und in entsprechende ETFs investieren. Gold ist eine gewisse Ausnahme. Es ist zwar auch ein Rohstoff, klar, aber erstens produziert es zumindest in den Mengen, die für Privatanleger relevant sind, kaum Cost of Carry, höchstens Versicherungskosten. Und zweitens betrachten die meisten Gold als eine Art Krisenversicherung, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Aber auch da sollte man realistisch sein. Es hat immer wieder Krisenphasen gegeben, in denen der Goldpreis gefallen ist. Andererseits hat es sich in Krisen häufig ziemlich gut bewährt und daraus speist sich der Goldnimbus. Wenn es also Gold sein soll, dann aber nur in einer kleinen Dosierung, maximal 5-7% vom liquiden Vermögen, das halte ich für sinnvoll.
Und wie schießt du jetzt zu dem angesprochenen ethischen Aspekt, Karl? Es gibt ja das Argument, dass man durch den Kauf von manchen Rohstofffinanzprodukten natürlich genau diejenigen, die die Nahrungsmittelpreise abbilden, nach oben treibt und damit auch viele Menschen in die Armut stürzen könnte.
Das Störgefühl ist natürlich absolut verständlich, aber es ist durchaus umstritten, ob die Nachfrage nach Finanzinstrumenten, die Rohstoffpreise nachbilden, wirklich den Rohstoffmarkt selbst, sprich den Kassamarkt, negativ beeinflussen, in dem Sinn, dass die Preise dadurch künstlich hochgetrieben werden. Wie gesagt, es ist umstritten. Von daher kann man es auch nicht ausschließen. Das ist für mich ein weiterer Grund, warum wir Rohstoffe erst gar nicht empfehlen. Denn dazu gehören ja am Ende auch die Agrarrohstoffe.
Jetzt müssen wir leider schon wieder zum Ende kommen, Karl. Daher lass uns doch dieses spannende Thema angesichts der Fülle an Informationen nochmal kurz und knapp zusammenfassen. Wo liegen nun aus deiner Sicht die entscheidenden Chancen und wo die Risiken bei Rohstoffinvestments?
Rohstoffanlagen steigen tendenziell, wenn es der Wirtschaft gut geht. Hier gibt es also durchaus eine gewisse Kursfantasie. Darauf verlassen kann man sich aber nicht, denn es gibt keinen wirklich stabilen Zusammenhang zwischen dem Wachstum einer Wirtschaft und steigenden Rohstoffpreisen. Dafür wirken einfach zu viele Einflussfaktoren auf Rohstoffpreisen ein. Am Ende ist es eben doch wieder reine Spekulation. Man kann also keine verlässliche Rendite erwarten von Rohstoffen, hat dafür aber die Schwankungsintensität von Aktien. Und das ist schon ein immenses Risiko.
Und das bedeutet für dich weiterhin, Karl, Orangensaft wird im Supermarkt gekauft und Aktien-ETFs an der Börse?
Ich befürchte, es ist zwar langweilig, die Antwort, aber ja, so machen wir es.
Alles klar. Also, Karl wird kein Orangenunternehmer, sondern bleibt Börsianer mit Leib und Seele. Danke, Karl-Matthias Schmidt, für die Äußerungen, für die vielen Infos in diesem Podcast zum Thema Rohstoffinvestments. Meine Damen, meine Herren, dieser Podcast erscheint immer freitags, alle 2 Wochen. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Und dann können Sie selbstverständlich auch Ihre Fragen loswerden, die wir versuchen zu beantworten. podcast@querinprivatbank.de, das ist die E-Mail-Adresse, die Sie wählen können, um uns Bescheid zu geben, welche Fragen, welche Themen für Sie von Interesse sind. Weitere Infos können Sie nachlesen auf der Homepage www.querinprivatbank.de. Und für heute sage ich dann wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.